Durch Distanzen habe ich gelernt, was für Reichtum auf mich zukommt. Meiner Überzeugung nach kann man Traumata behandeln. Mein Vater saß zum Beispiel in der Kirche und knipste sich die Fingernägel.
Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei einer so vielschichtigen Frau, dass es gar nicht so leicht ist, sie mit wenigen Worten zu beschreiben. Ihr Name ist Marion Mertens und wahrscheinlich kennt jeder die berühmte und hippe Schuhmarke Dr. Martens oder auch Doc Martens genannt, die ihr Vater 1947 mit der Erfindung einer ganz besonderen Schuhsohle gegründet hatte. Hallo, liebe Marion.
Hallo Tanja, freue mich, dass du da bist.
Du bist Jahrgang 64, hast eine erwachsene Tochter und bist Kostümbildnerin, Tänzerin, Bauberaterin, Energiebäuerin und Surya-Soul-Lehrerin. Dazu kommen wir dann später, was das genau ist. Also ich wusste es auch bis vor kurzem noch nicht. Du bist am Starnberger See in Seeshaupt mit deinen Eltern und deinem Bruder aufgewachsen. Dann nach einer Modeausbildung in Südafrika und einer Schneiderlehre in München bist du dann 3 Jahre nach Paris, um da deine Gesellenzeit zu machen. Dann 1 Jahr nach Madrid und nach Barcelona und dann schließlich wieder zurück nach München, um auch an der ESMOD dann deine Meisterprüfung zu absolvieren. Habe ich alles richtig gesagt?
Alles perfekt, alles perfekt.
Schließlich wurdest du dann eine sehr gefragte Kostümbildnerin. Du hast viele Jahre zum Beispiel dieses legendäre Singspiel beim Starkbier-Anstich am Nockerberg ausgestattet, sowie Kinofilme und TV-Produktionen. Für den BR, glaube ich, waren die.
Ja, ja, hauptsächlich BR. Mhm.
Dann bekamst du 1993 deine Tochter Marie. Wann kam eigentlich dieses Surya Soul in dein Leben? Und was ist das denn eigentlich genau, was du hier in deinem schönen Haus regelmäßig unterrichtest?
Ja, also diese Geschichte mit dem Tanzen, das war mein Leben lang schon so. Ich wollte schon als junges Mädchen, wollte ich Tänzerin werden. Ich habe stundenlang vorm Spiegel verbracht und mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, Kind, wenn in deinem Leben nichts klappt, kannst du immer noch mal eine Tanzausbildung machen. Und dann, wie meine Tochter nach England ging mit 16 und ich auf einmal wieder viel mehr Zeit hatte, habe ich mir gedacht, was will ich denn jetzt eigentlich noch vom Leben? Ganz typisch für die Wechseljahre, beziehungsweise ich nenne es die Midlife Chances, nenne ich das. Weil man einfach sich fragt, ich möchte eigentlich noch mehr vom Leben. Und dann habe ich 1 Jahr so ein bisschen rumgeguckt und habe Innenarchitektur angeschaut, alle möglichen Bereiche und habe mir gedacht, mache ich nochmal eine Ausbildung. Und dann habe ich einmal mitgetanzt und dann wusste ich, das ist es. Und das ist so schön, weil das eben dieses Erfüllen der Kinderträume im späten Jahr.
Und wo war das? Wo bist du dem zum ersten Mal begegnet?
Oh, im Feuerwehrhäuschen in Percha. Da gibt es so eine kleine Yogaschule heute drin.
Da mache ich auch manchmal Pilates.
Genau, da war das.
Wenn ich mich aufraffen kann. Ja, und dann warst du gefangen.
Da war ich dann gefangen, habe mich sofort zum ersten Workshop eingeschrieben. 1 Jahr später habe ich schon dann die erste Tanzausbildung gemacht, damals noch mit etwas anderem. Aber über diese erste Ausbildung habe ich dann meine wunderbaren Lehrer Philipp und Sabine, die aus Aurovillianer sind, aus dieser wunderbaren Stadt, die ja ein UNESCO-Kulturerbe ist, ein Welt-Peace-Project, und die dort gelebt haben und das dort entwickelt haben, aber auch vorher den gleichen Tanz gemacht haben wie ich. Und so haben wir uns kennengelernt. Und da war ich sofort fasziniert von diesen tollen Persönlichkeiten und dieser wahnsinnig schönen Arbeit, die die machen.
Man sagt ja auch so ein bisschen, also als ich mich mit dir unterhielt darüber, hattest du so ein bisschen so Worte genannt wie Sonnenseele, heißt das ja, glaube ich, übersetzt, gell?
Ja.
Surya Soul.
Surya heißt auf Sanskrit die Sonne. Aha. Surya, Namaskar, kennt jeder vom Sonnengebet, genau.
Und ein Lichtkrieger, dann genau. Hast du so ein bisschen Lebensfreude, Energie aufladen gesagt. Also ich sag noch mal so ein paar Stichpunkte. Mhm. Dann hast du auch gesagt, dass ein paar Kunden von dir gesagt haben, also dieses wöchentliche Tanzen ist für sie wie so ein wöchentliches Gebet. Oder da lächelt mein Herz oder so ein Seelenheil.
Das ist das Tolle daran, dass es eben nicht ein reines Fitnessprogramm ist, obwohl das natürlich stattfindet. Also es ist wirklich sehr groß im Cardio-Bereich. Es ist aber auch genauso kraftaufbauend. Du trainierst alle Dinge, die dir so ein bisschen schwinden, wenn du älter wirst, wie Balance und Koordination. Durch diese Sicherheit, die dir das gibt, weil du das trainierst, behältst du halt einfach auch eine große Lebensfreude und Ängste halten sich fern. Dann ist oft so, dass du von Heilern oder Heilpraktikern gesagt, ja, du musst dich mehr erden oder pflege dein inneres Kind mehr. Aber keiner sagt dir, wie das geht. Aber ich mache das mit den Leuten. Und das ist einfach so schön, wenn die dann anschließend zu dir kommen und sagen, ach, du hast mich so berührt. Dann sage ich immer zu denen, nicht ich habe dich berührt, sondern du hast dich selbst berührt.
Wie sehr spürst du selbst diese Veränderung in deinem Leben, wenn wir Frauen sozusagen ab einem gewissen Alter nicht mehr fruchtbar sind? Vielleicht reagieren wir anders, vielleicht fühlen wir anders, vielleicht lieben wir anders, vielleicht denken wir anders. Wie siehst du das?
Also ich finde, da gibt's gute und schlechte Tage. Also an guten Tagen sehe ich vor allem, dass dieser Wechsel der Hormone eigentlich wie so eine neue intellektuelle Qualität in mein Leben gebracht hat. Und in den schlechten Tagen, da, wenn man zum Beispiel dann eben irgendwie denkt, ja, und ich würde gerne mal wieder flirten oder sowas. Aber du wirst halt ein bisschen unsichtbarer für die Männerwelt. Aber gleichzeitig werden die Männer, die mich interessieren, ja auch älter. Und
also du nimmst nicht die Jüngeren.
Nein, lieber ein bisschen älter. Ich finde, ich möchte gerne einen Partner haben, der in der gleichen Lebensphase ist und nicht mich verjüngen in einer Lebensphase, die ich schon gelebt habe.
Hast du das Gefühl, wir Frauen jenseits der Fruchtbarkeit sind oft etwas verloren, also nach etwas suchend in ihrem neuen Leben? Welche Erfahrung hast du da mit deinen Freundinnen, mit deinen Kundinnen, die zu dir zum Tanzen kommen? Wie siehst du das?
Also beim Tanzen sehe ich das schon viel, dass die Frauen damit hadern, gerade weil sie auch oft Gewicht zunehmen. Und wenn sie dann zu mir zum Tanzen kommen, dann ist natürlich so, dass sich das auch verbessert, dass sie schlanker werden. Aber auch dieses sich selbst berühren lassen wieder zulassen. Also es fließen oft am Anfang Tränen, aber das sind einfach Tränen, die einfach Platz haben, wo gar nicht eine Therapie dann Gespräche folgen oder irgendwie groß besprochen wird, sondern es ist einfach nur Platz und man kann sie in den Arm nehmen, also zumindest vor Corona. Genau, aber wir werden wieder alles in den Arm nehmen und wunderbar haben. Und bei meinen Freundinnen ist es anders, weil ich sehr viele Freundinnen habe, die eigentlich 10 Jahre jünger sind als ich. Weil dadurch, dass ich alleinerziehend war, hatten sich damals dann meine Freunde abgewendet von mir. Und dann habe ich mir jüngere Freunde gesucht, 10 Jahre jüngere, die noch nicht so in diesem Heiraten und mein Mann, mein Dings war, sondern die wollten halt auch immer noch feiern und das wollte ich auch. Und ich hatte immer ein Au-pair-Mädchen und bin dann eben wirklich viele Nächte mit denen dann durch die Welt gezogen. Also meine guten Freundinnen sind viele 10 Jahre jünger als ich.
Es kam mal ein sehr schöner Ausdruck von dir, Midlife Chances statt Midlife Crisis, also Chance statt Krise.
Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man das so sieht. Und ich weiß nicht, ob mir hat das Tanzen natürlich so wahnsinnig viel gebracht. Ich habe das mit 45 angefangen, genau in dem Moment, wo dann eben die Hormone auch anfangen abzufallen. Und dadurch habe ich immer eine große Lebensfreude gespürt durch dieses Tanzen, habe wahnsinnig süße Menschen kennengelernt. Dadurch hat sich eben dieser schöne Weg mit einer neuen Ausbildung, hinter diesem Tanz steckt ganz viel Philosophie, Tao-Philosophie, Yoga-Philosophie, ganz viel Wertigkeit von Menschen. Also früher, bevor ich das angefangen habe, habe ich oft die Menschen gesehen, beurteilt und in eine Kiste gesteckt. Und durch dieses Tanzen habe ich gelernt, was für Reichtum auf mich zukommt. Also jeder Einzelne, auch wenn ich am Anfang noch meine Urteile habe, tue ich sie meistens wieder revidieren, weil ich einfach sehe, dass nur Reichtum auf mich zukommt. Der Mensch als Reichtum. Mhm.
Nochmal kurz vielleicht ganz an den Anfang von deinem Leben. Du bist ja in einer regelrechten Idylle aufgewachsen, mit weltoffenen Eltern, die sich und natürlich euch Kinder auch sehr liebten, in einem Dorf am Starnberger See, mitten in schöner Natur, mit herrlichen Urlauben, verschiedenen Ländern, die ihr schon früh gesehen habt. War alles so schön, wie es scheint?
Also familiär war es wirklich schön. Also mein Vater war sehr viel für uns Kinder da, was ja sehr ungewöhnlich ist. Aber dadurch, dass der war ja ein großes Kind und spielte immer, der malte immer an einem Bild, hörte immer ganz viel klassische Musik, las immer ein Buch, redete immer in einem Auto. Wir sind im Winter stand er jeden Tag vor der Schule und hat uns mit Skiern auf dem Dach abgeholt. Also im Sommer sind wir jedes Wochenende zum Gardasee gefahren. Der war wahnsinnig viel für uns da. Und meine Mutter war der Fels in der Brandung. Eigentlich hat sie die Männerrolle übernommen, so der Beschützer, und die hat auch alles zusammengehalten und den Betrieb am Laufen gehalten. Aber sie war eben dann die Starke. Und so dieses Zusammenspiel von den Eltern zu haben, war wunderbar. Und dann mit meinem herrlichen großen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich natürlich wahnsinnig mich gezankt habe, auch als kleines Kind. Aber dann, wie wir Teenager wurden, waren wir ein Team. Also wir sind nachts auf einem Moped dreimal um Starnberger See gefahren, um alle Partys abzuklappern. Und wenn ich hinten drauf eingeschlafen bin, hat er mich in der Kurve immer gehalten.
Großer Bruder heißt?
2,5 Jahre älter. Der fabelhafte Max.
Und du bist dort auch in die Grundschule gegangen?
Ich bin in Seeshaupt in Grundschule gegangen. Meine Schulzeit war gar nicht schön, leider.
Wieso?
Weil ich starke Legasthenikerin bin, und zu der Zeitpunkt hat man nicht genau gewusst, was Legasthenie ist. Man ahnte schon, dass es da was gibt, aber hat alles Mögliche ausprobiert mit Brillen aufsetzen und irgendwelche seltsamen Therapien und so weiter. Aber vor allem hatte ich eine Lehrerin in der Grundschule, die mich furchtbar gequält hat. Die war so übergeblieben vom Bund deutscher Mädchen und stand so mit so einem Tambourin in der Mitte und klopfte den Takt. Und wir waren 52 Kinder in dieser Grundschule, in der dritten Klasse.
Alle in einer Klasse?
Alle in einer Klasse, in einem Klassenzimmer. Und ich funktionierte nicht, weil ich einfach durch die Legasthenie, das mir nicht zu begreifen war. Und die hat das als böswillig genommen und hat mich für ein Jahr lang, eine gesamte vierte Klasse, mit dem Rücken zur Klasse in eine Ecke gestellt, ein Jahr lang. Und ist dann immer mit meinen Diktaten durch die Klasse gegangen und hat gezeigt allen anderen, wie viel Fehler und wie doof man überhaupt sein kann. Und dann hat sie, wie dann eben die Abschlusszeit kam, ist sie zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, das Kind ist falsch, das hat grüne Augen, schicken Sie es auf die Sonderschule. Und da erst ist meine Mutter aufgestanden und hat begriffen, was da los war, und hat dann gekämpft für mich.
Bist du dann weggegangen von dieser Schule?
Nein, ich habe die vierte Klasse dann zum zweiten Mal gemacht, und dann kam Gott sei Dank ein Lehrerwechsel, sodass diese ganzen alten Lehrer verschwanden, und da kam dann ein Junge. Und dann habe ich dann meine vierte Klasse geschafft, allerdings nur Hauptschule, weil ich hatte natürlich auch riesen Wissenslücken durch diese Zeit auch. Und auch eine totale Aversion. Also das war kaum noch zu überwinden. Das war, ist schon wirklich eins meiner Traumen, die ich mit mir trage. Und dann bin ich auf die Hauptschule gekommen. Da war ich 2 Jahre in Penzberg. Das war auch nicht schön, weil das war wirklich Krieg. Da musste man wirklich einen Beschützer haben als Kleiner, um nicht immer zu in den Bauch geboxt zu werden. Und dann kam ich nach Tutzing auf die Mädchenrealschule der Klosterbenediktinerin, und da traf ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auf eine richtig gute Lehrerin. Die Frau Stadler, eine ganz wundervolle Frau, die Sägewerksbesitzerin Frau aus Starnberg. Und die hat meine Leidenschaft für Literatur und Geschichte geweckt. Also die hat wirklich das erste Mal diesen Wissensdurst dann in mir geweckt. Ganz toll. Also ich weiß, wie wichtig einzelne Lehrer sein können.
Aber deine Mami hat ja anscheinend dann schon verstanden plötzlich, dass da eben nicht mit der Klasse sozusagen alles wunderbar läuft und du stimmst nur nicht, sondern sie hat gemerkt, da stimmt was nicht mit der Lehrerin und der Schule.
Ja, ja.
Aber es gibt ja auch oft, dass die Eltern dann auch eher den Lehrern glauben und dann irgendwie die Kinder selber für nicht ganz normal empfinden. Also du hast dich immer trotzdem sehr von deinen Eltern gewertschätzt gefühlt und auch geliebt oder wie war das?
Meine Mutter war wahnsinnig süß. Also die hat mir wirklich, ich glaube, die hat mir vorgelesen, bis ich 14 war. Weil ich einfach so schlecht las und so langsam und trotzdem aber so für so ein Bedürfnis.
Aber sie hat dir kein schlechtes Gewissen gemacht?
Nee, sie hat natürlich das Maximum versucht, mich dann zu Therapien zu bringen und so weiter. Aber andererseits waren wir auch sehr, sehr frei. Ich bin ja auch eine Generation, die nicht so beobachtet ist wie unsere Kinder jetzt, unsere beiden Kinder. Die waren ja schon sehr viel kontrollierter. Sondern wir waren eine Kinderherde. In der Straße waren 15 Kinder. Wir waren die Aachbande. Und wir haben gekämpft gegen die Seeshaupterbande und haben richtig Kriege im Wald ausgeführt mit Pfeile lagern und Foltermethoden. Und wir waren schon, das war schon richtig toll. Und meine Mutter hat immer nur in den Wald gerufen und eine Viertelstunde, bevor es Essen gab. Und dann sind wir über die Aach nach Hause gerast.
Aber kann man so ein Erlebnis, also dein Erlebnis, jemals wirklich irgendwo in sich hinpacken und sagen, so, bin ich jetzt losgeworden? Oder trägt man das sein ganzes Leben lang ein bisschen mit?
Also ich glaube ja, also ich habe einmal eine ganz tolle Therapieform gemacht, was das anging, um das zu bearbeiten. Das ist eine Pessotherapie. Und da tust du das eigentliche Erlebnis zur Seite stellen und versuchst, das Gleiche aufzubauen als positive Erfahrung. Wie hätte es laufen sollen? Und das dann so möglichst gemütlich und intensiv zu gestalten, dass das wie eine positive Erfahrung, dass du auch diese positive Erfahrung in dir trägst. Und das hat mein Gerüst wieder gerade gerückt. Und ich glaube, dass ich, also meiner Überzeugung nach, kann man Traumata behandeln, ganz wichtig, ganz weggehen sie nie. Sie präsentieren sich in jeder Lebensphase auf einer neuen Ebene, das würde ich sagen. Und du kannst damit in Frieden kommen.
Also man muss eigentlich fast diese Erlebnisse in sich halten, aber eben ins Gute wenden. Also nicht sozusagen immer nur unter die Decke schieben.
Ja, also heute sagen ja viele Heiler dann, du musst vergeben und vergeben. Das finde ich ein bisschen schwierig manchmal, muss ich sagen. Aber so für sich selbst damit in den Frieden kommen. Wenn ich es nicht so hart gehabt hätte, hätte ich sicher auch nicht viele andere Sachen, die ich im Leben gemacht habe, durchgezogen und durchgehalten. Ich bin zum Beispiel von meinen Geschwistern, weil wir sind ja eigentlich 5, meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Und von diesen 5 bin ich die Einzige, die eine fertige Berufsausbildung hat. Alle anderen hatten es leicht und haben aber alles abgebrochen.
Also nicht durchgehalten.
Durchgehalten. Und ich habe eigentlich ein sehr großes Durchhaltevermögen durch diese harte Zeit. Und deswegen hat das auch was Positives, ja.
In dir steckt ja irgendwie, so sehe ich dich zumindest, auch irgendwie so ein Therapeut, ein Coach, ein Motivator, ein Helfer, ein Heiler, eine Lebensstütze. Hättest du Psychologie oder Medizin studiert, wenn du damals auf das Gymnasium hättest gehen dürfen?
Also das mit dem Heilen und wie du das so empfindest, das ist wirklich erst mit dem Tanz gekommen, mit dieser Freude an den Menschen. Das war früher überhaupt nicht. Ich meine, ich war immer eine gute Freundin für jemand, der mir erzählen wollte, was er für Sorgen hat, und habe mir dann Gedanken gemacht. Im Rahmen von dieser Tanzausbildung, in der dritten Phase der Ausbildung, wird man praktisch Coach. Ich bin jetzt nicht so ein Coaching-Fan. Also ich gebe einfach nur von Herzen. Und ich halte mich selber auch für Coaching-resistent.
Sehr schön gesagt. Anfang der 60er Jahre hat ja dann dein Papi diese Produktion dieser Schuhe an die Engländer sozusagen gegeben. Warum hat er damals dieses Baby, also sein Baby, ich meine, der war ja irgendwie wie so ein Erfinder mit dieser Luftpolstersohle und so. Also ich habe selber so Schuhe, da läuft man ja wirklich wunderbar drauf. Warum hat er das aus den Händen gegeben? Und nächste Frage noch, die du vielleicht mitbeantworten möchtest. Hättest du oder dein Bruder die Firma irgendwo, wenn man jetzt das nochmal rückgängig machen könnte, hättest du die selber gerne weitergeführt?
Also mein Vater, der war ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein großer Spieler. Der war gar kein Arbeiter, der war kein Geschäftsmann, der war von Beruf Arzt, Schuster und Maler. Und wäre gerne auch Architekt geworden. Der hatte also wirklich multiple Interessen und genoss wirklich das Leben Tag für Tag, indem er wirklich immer ein Bild malte und immer Bücher gelesen hat und mit uns Kindern, wir waren seine Spaßpartner. Und er war eben, wie gesagt, kein Geschäftsmann. Und wie dann die Engländer auf ihn zukamen und um die Produktionsrechte gebeten haben, fand er das einfach nur wunderbar. Und es war damals ein Handschlagsvertrag. Und es waren 2 ehrliche Partner, die zusammengekommen sind und dann eben wirklich diese große Marke entstehen ließen.
Er war ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, ich bin nicht so gut im Rechnen, mit seinen 47, als du geboren worden bist, ein recht alter Vater. Und
ich
auch deine Mami.
Er war 49.
So, dann habe ich es falsch gerechnet, siehst du, fängt schon an.
Meine Mutter war 42, als ich geboren worden bin.
Genau, und deine Mami war ja auch nicht so jung.
Nee, das ist...
Hast du das, also eigentlich so ein bisschen spätgebärend, ja? Mhm. Hast du dich da so als Kind so ein bisschen unwohl gefühlt? Hast du so gedacht, ich hätte auch irgendwie lieber so Eltern, die irgendwie erst Anfang 20 sind?
Also, dass ich nicht zufrieden war mit meinen Eltern, das gab's überhaupt nicht. Mein Vater war ja ein Wahnsinns-Spaßpartner, der ist mit uns ganz viel gefahren, da hat sich das Alter überhaupt nicht ausgewirkt. Und auch bei meiner Mutter habe ich nie drüber nachgedacht. Was mir wirklich als Kind sehr viel durch den Kopf gegangen ist, dass meine Eltern ich einfach nicht so lange haben werde wie andere. Das ist, dass sie einfach früher sterben werden und dass ich, weil ich so extrem geborgen, auch bis heute eigentlich mich immer noch geborgen in diesem Familienschoß fühle, obwohl mir jetzt beide Eltern gestorben sind schon, fühle ich mich immer noch geborgen in diesem Schoß. Und das war damals schon, das war ein bisschen beängstigend.
Deine Mami war ja dann, weil dein Papi ja relativ früh schon verstarb, ich glaube, du warst erst Anfang 20,
ja,
hat die ja noch mal 30 Jahre bis zu ihrem Tod letzten Jahres ohne deinen Papi und ohne einen Ehemann gelebt. Da gab es vielleicht manchmal Liebhaber, das weiß ich ja jetzt nicht, aber da gab es keine richtig große neue Liebe, oder, im Leben deiner Mama?
Nee, meine Mutter wollte keinen neuen Mann mehr. Die war ja zweimal verheiratet, das erste Mal sehr unglücklich. Ich glaube, auch die Ehe mit meinem Vater war sicher nicht einfach. Ich meine, ich habe meine Eltern nie streiten gehört. Aber da gab es schon große Unruhen, soweit ich weiß. Also das ist klar, da gab es auch einmal eine andere Frau, die da reinrutschte. Aber da entschied sich dann mein Vater, bei uns zu bleiben. Und meine Mutter hat einfach ihr Leben dann auch sehr genossen, ihren Frieden. Weil mein Vater war schon auch... Der hat sich sehr anstrengend, weiß ich nicht so sehr, aber er hat sich einfach um Konventionen nicht gekümmert. Meine Mutter war ja aus so einem gräflichen Gräfin und hatte halt sehr viele Comilfos in sich drin. Und mein Vater saß zum Beispiel in der Kirche und knipste sich die Fingernägel, wenn ihm langweilig war. Und meine Mutter, ja. Und, meine Mutter sagte dann immer nur, ach, Kläuschen. Und war eigentlich sehr gütig. Also die hat wirklich sehr viel ausgehalten auch.
Worin liegt deiner Meinung nach das Erlangen von Glück oder Glückseligkeit?
Das finde ich schwer. Wie gesagt, gute und schlechte Tage. Also ich bin immer ganz glücklich nach dem Tanzen, weiß ich, das ist, also Glück ist Seligkeit.
Also nicht nur dein eigenes, weil du einfach, ich zumindest denke oft, dass die Menschen ja letztendlich alle so nach diesem Glücklichsein streben und suchen. Mhm. Aber das Rezept dafür ist ja eigentlich nicht wirklich offensichtlich. Manchmal sagt man,
also da würde ich mich gerne dem Dalai Lama anschließen, wenn ich ehrlich bin. Und der spricht ja, dass der Schlüssel dazu Mitgefühl, also Liebe. Also dieses Liebe deinen Nächsten,
also
wie dich selbst geben, da wo du berührst, also man muss sich nicht verfransen, sondern da wo du berührst, gib und schaue auch, dass es ausgeglichen ist, dass auch die nehmen auch geben können, dass man einfach an das Gute glaubt und das auch ausstrahlt und weiter erzählt. Einfach sehr positiv, optimistisch durchs Leben zu gehen.
Also das bist du ja für mich total. Also dann hast du das ja schon wirklich. Also für mich, ich kenne, glaube ich, gar niemand in meinem Freundeskreis, der so viel geben kann wie du.
Und danke.
Also das ist ja, aber vielleicht ist es auch,
stolz.
Vielleicht ist es auch etwas Gottgegebenes, dass man das hat. Du bist ja immer schon sehr viel gereist, der Eindrücke wegen. Oder der Menschen wegen?
Diese Neugier, also ich glaube, Das liegt ein bisschen an meinem Sternzeichen. Ich bin Schütze. Schützen wollen, glaube ich, reisen ganz viel. Also ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich ein Ticket in dem Schreibtisch liegen habe. Dann bin ich auch ganz zufrieden zu Hause. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Also es ist alles. Ich möchte gerne neue Länder sehen. Ich möchte gerne Unterwasserwelten. Ich möchte die Berge. Ich möchte alles sehen. Also es ist einfach spannend. Und die Menschen eben auch dazu kennenlernen. Ich glaube, das war auch meine Motivation, noch 3 Fremdsprachen zu lernen, einfach um zu kommunizieren.
Eine andere Gesprächspartnerin von mir, die ich vor kurzem interviewt habe, die kann man auch auf meinem Podcast dann bald hören, war auf 11 Schulen und musste immer mit ihrer Mami um die Welt reisen. Die Anushka Renzi, die Schauspielerin. Mhm. Die sagte, wenn es dir selbst, mit dir selbst nicht gut geht, kannst du hinreisen, wohin du willst, das ändert überhaupt nichts.
Da bin ich ganz ihrer
siehst
Meinung.
Du das, also genau, da hast du beantwortet. Ja, also siehst du das auch so? Weil ich zum Beispiel, ich bild mir das dann schon manchmal ein, dass irgendwie, wenn es einem nicht so gut geht, oh, dann mache ich mal wieder irgend so eine schöne Reise und dann verändert sich der Horizont und irgendwie ist dann auch
man könnte besser. Es auch Ablenkung, man könnte es auch negativ benennen, aber es ist einfach eine Weltoffenheit, die entsteht. Es sind neue Erlebnisse, neue Menschen, die du kennenlernst und wenn du ein gesunder Mensch bist, der ab und zu mal Gemütsschwankungen hast, dann kannst du dich einfach durch eine schöne Reise, aber auch Disziplin macht dann auch frei. Also da sind oder Sport eben Bewegung. Bewegung kann so viel ändern an dem Glücksgefühl. Ich fand immer, ein Meditationslehrer in Indien hat mir mal beschrieben, was Meditation macht. Und zwar dein inneres Glück ist wie so eine Glühbirne. Und im Laufe des Lebens werden da viele Decken drüber geschmissen. Und dann sieht man das Licht nicht mehr. Du selbst nicht und die anderen nicht. Und dann tust du durch Meditation Decke für Decke abnehmen, damit du den Lichtschein wieder erkennst.
Sehr schön. Du bist ja eine Mami von einer inzwischen 27-jährigen Tochter, die als Schauspielerin, Dramaturgin, Autorin in London lebt und arbeitet. Als du mit ihr schwanger wurdest, warst du ja ungefähr in ihrem Alter, also ein bisschen älter, aber ungefähr.
Mhm. Leider, ein Jahr älter.
Ja. Mhm. Leider wollte ja der Vater deiner Tochter nicht ganz so viel Nähe, wie du es dir vielleicht damals gewünscht hättest und musstest sie von Anfang an alleine großziehen. Du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass du eben alleinerziehend warst. Macht so eine Lebenserfahrung dünn oder dickhäutiger?
Also ich finde, ich bin dadurch ein besserer Mensch geworden. Das war, also ich weiß, ich meine, den Vater meiner Tochter habe ich damals sehr geliebt. Ich glaube, er hat mich sehr an meinen Vater erinnert, weil er auch so ein Freigeist war und auch eben gerne an allen Ecken irgendwie spielte und reiste. Fand er den ganz toll und war wahnsinnig verliebt und hatte den schon mit 19 kennengelernt und dann mit 28 wieder getroffen und dann war ich eben sehr schnell schwanger. Und dann hat es so 6 Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich kriege keine Chance. Und dann habe ich auch einfach beschlossen, ich will nicht die leidende Tante am anderen Ende sein. Und bin wieder losgesaust durchs Leben.
Mit und eben jetzt deiner Tochter.
Erstmal mit Bauch.
Ach so, das wurde dir schon klar, als du schwanger warst.
Ja, weil er mich ja da schon alleine gelassen hatte.
Okay. Mhm. Ja, manchmal passiert es ja auch erst hinterher, wenn dann das Baby da ist.
Ich habe das dann beschlossen, habe gesagt, nee, das mache ich jetzt, das Spiel mache ich jetzt, höre ich jetzt auf.
Es wird ja oft gesagt, so alleinerziehende Mütter, die klammern immer ganz fürchterlich an ihren Kindern. Du hast aber, finde ich, deine Tochter sehr schön losgelassen. Musstest du das erst lernen oder fiel dir das leicht, deiner Tochter so Flügel zu geben und sie dann beim Wegfliegen auch mit einem schönen Gefühl sozusagen zu begleiten?
Also ich glaube, dadurch, dass ich selbst so ein freiheitsliebendes Wesen bin, ist ja auch so, dass auch ich wieder Freiheiten bekommen habe, dadurch, dass sie weggegangen ist. Sie ist, ich nenne das die Generation Harry Potter, also da war ist halt mit diesen Harry Potter Büchern und dann war halt einfach das ein Ideal, in England auf eine Boarding School zu gehen. Und die war ja immer schon sehr, wusste auch schon immer sehr klar, was sie wollte. Und die legte mir dann mit 15 die Telefonnummer von einer Schulberatung in München hin und sagt so, Mami, bitte ruf da jetzt mal an. Und dann sind wir gemeinsam nach England, haben diese Schulen ausgesucht Und es ging eben auch darum, dass sie Schauspielerin sein wollte. Und ich wollte ihr die Möglichkeit geben, das schon in der Schule auszuprobieren, damit sie gleich wusste, ob das der richtige Weg ist. Also praktisch wie so ein Schauspielpraktika während auf dem Weg zum Abitur zu haben, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt. Und dann fanden wir eben diese Schule in England, St. Beats bei Eastbourne, die eben auch, wo sie im Schauspiel schon Abitur machen konnte. Und das war dann ganz toll. Und ich bin dann immer, also wir sind überhaupt nicht getrennt, obwohl sie in England lebt. Wir sind so nahe, wir haben uns nie getrennt. Aber obwohl sie jetzt ihr Leben lebt, ihr erwachsenes Leben lebt und ich lebe mein erwachsenes Leben. Wir sind extrem gute Freunde. Es ist eine große Liebe. Sie hatte auch eine große Liebe für meine Mutter. Jetzt, bis sie gestorben ist, kam sie wirklich einmal im Monat, um sie jetzt am Ende zu sehen, weil die ganz viel Literaturinteressen miteinander geteilt haben. Jetzt gerade durch Corona habe ich das erste Mal, dass wir uns das letzte Mal an Silvester gesehen haben. Ich glaube, so lange haben wir uns noch nie nicht gesehen. Also 4 Monate erst, das ist ein Wahnsinn. Aber sie hofft eben, Ende des Monats zu kommen. Nee, das ist eine ganz große Nähe. Da ist nie eine Trennung, musste nie sein.
Du bist ja, wie du vorhin schon selber gesagt hast, Schütze als Sternzeichen. So wie mein Sohn Marlo, der ja mit deiner Tochter zusammen auf die Montessori-Schule gegangen ist, hier gleich um die Ecke. Ich weiß aber aus anderen Gesprächen mit dir, dass du ja die Astrologie nur, wenn sie fundiert angewendet wird, eigentlich so ein bisschen magst. Also nicht so dieses aus der Yellow Press, ja, wo man dann morgens sein Horoskop beim Frühstück liest. Dennoch muss ich noch mal kurz, weil wir ja hier gerade so sitzen und ich bin ja ein großer Astrologie-Fan, den Psychoanalytiker Fritz Riemann zitieren. Der schreibt nämlich über den Schützen: Dieses Zeichen verpflichtet zu einer Leitlinie, auf das Gestalten wie der Priester, der Seher, der Prophet liegen, der Missionar, der Verkünder hoher Ideen, der Richter um der Idee der Gerechtigkeit willen, der Ethiker. Der Mensch sucht hier intensiv nach Sinn und Selbstverwirklichung, geistigen Wahrheiten. Er hat oft etwas der Zeit vorauseilendes, Visionäres, kühne Ideen. Und die Beschränkung seiner geistigen Freiheit träfe ihn am tiefsten. Als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, wow, es beschreibt so wunderbar die Marion, dass ich das einfach jetzt hier vorlesen muss. Also man ist da schon sehr gefangen, wenn man dich so kennenlernt. Du hast ja eine wunderbare Aura und so diese Gabe zu geben. Also ich finde immer, du könntest auch so eine Klinik eröffnen, wo so 2 Wochen die Menschen bleiben in deiner Obhut und dann kommen die lebensfroh und glücklich wieder raus. Ist Geben deine Berufung?
Nein. Nein, also ich gebe total gerne, aber einfach, weil ich die Menschen mag und weil ich gerne mit ihnen zusammen bin. Für mich waren Freunde immer ganz wichtig, gerade in dieser ganzen alleinerziehenden Geschichte war es einfach so, dass mich meine Freunde gerettet haben. Also das war wirklich, das hat mich getragen durchs ganze Leben. Ich hatte immer schon große Freundschaften, teilweise habe ich die auch schon sehr, sehr lange. Eine meiner ältesten, wirklich intensiven Freundschaften habe ich mit meiner besten Freundin, seitdem ich 19 bin. Aber ich kenne auch noch Leute, wie ich 2 war. Also es sind wirklich viele Menschen da. Leitlinien habe ich auch gerne in meinem Leben. Also Sachen, die einfach, wo ich weiß, das begleitet mich. Das ist zum Beispiel, dass ich es liebe, das Alte und das Neue zu verbinden. Die Qualitäten aus beidem zu nutzen. In der Architektur, in der Mode, im Benehmen, in der, was auch immer. Also es ist immer eine große Freiheit zu Neuem und gleichzeitig die Kunst des Alten auch dann zu haben. Und dann natürlich jetzt mit diesem Tanz und diesem, wie ich da den Menschen geben kann. Es kommen zu mir zum Beispiel auch sehr viele Heiler, die bei mir tanzen und sich bei mir die Energie aufladen, um selber wieder weiterzugeben. Also ich bin kein Heiler, aber ich heile Heiler.
Wir müssen immer wieder beim Geben.
Ja, aber trotzdem bekomme ich eben dabei so viel. Deswegen ist es ein Geben und Nehmen. Ich liebe Win-Win-Situationen und die versuche ich zu schaffen.
Wie hältst du es denn mit der Religion? Bist du getauft? Glaubst du an Gott? Der Schriftsteller Thornton Wilder schreibt, Religionen sind bloß Gewänder des Glaubens und oft sind sie sehr schlecht zugeschnitten.
Ja, also ich komme aus einem evangelischen Haushalt. Meine Mutter war sehr gläubig. Ja, sie war gläubig auf jeden Fall, aber nicht bigott. Mein Vater, wie gesagt, der knüpfte sich die Fingernägel. Für den war das sozusagen einfach da. Ich selber bin dann aus der Kirche ausgetreten, weil ich irgendwie im Konfirmationsunterricht hatte ich einen Priester, der kniff mich in den Po. Das fand ich überhaupt nicht lustig. Und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten, aber gleichzeitig halte ich mich für gläubig. Also ich glaube an das göttliche Prinzip. Ich gehe wahnsinnig gerne in katholische Kirchen, zünde eine Kerze an. Ich fühle die göttliche Präsenz. Ich kann nur sagen, ich glaube, sondern ich fühle die göttliche Präsenz. Und gleichzeitig finde ich, ist die Religion, wie sie heute existiert, teilweise eine der schlimmsten Geißeln unserer Menschheit.
Wir führen ja gerade dieses Gespräch in deinem selbst entworfenen, ganz ungewöhnlichen Haus hier auf dem Land südlich von München, umringt von Bauernhöfen, Feldern, Schafen, Pferden. Am Ende deines Gartens, übrigens ganz ohne Gartenzaun, fließt ein kleiner Bach und du beschreibst dich auch als Energiebäuerin. Was hat es denn damit auf sich?
Jetzt ganz einfach, weil ich halt einfach Strom auf dem Dach mache mit Photovoltaik. Und was ich ganz toll finde an diesem Haus ist eben, dass es CO2-neutral ist, dass ich dass das Haus eben durch die Photovoltaik auch Geld verdient, beziehungsweise ich mache Strom für Deutschland.
Und wie heizt du?
Ich habe eine Geothermie, das ist eine Wärmepumpe. Die ist wie ein Kühlschrank, die braucht sehr viel Strom, der muss ständig laufen. Und den Strom mache ich auf dem Dach. Und die Heizung macht Heizung und Warmwasser, Geothermie.
Also ganz ohne Öl und Gas.
Eine Wärmepumpe, hier wird nichts verbrannt, genau.
Du bist ein Sonnenkind, lebst ein spannendes Leben an wunderbaren Orten und hast, glaube ich, auch wahrhaftige Freunde. Du hast Talente, du hast Gaben. Träumst du noch von etwas Bestimmtem für dich?
Natürlich habe ich meinen kleinen Traum. Also diesen Seelenpartner würde ich schon noch gerne finden. Mal bitte, alle mal melden, bitte.
Also ein Nein, Partner, aber, mit dem du leben könntest.
Ja, das finde ich wahnsinnig. Ich würde einfach gerne teilen wieder mal. Ja, aber es ist, wie es ist. Und wenn es an schlechten Tagen macht es mir Angst, an guten Tagen nicht. Das ist wie immer, das ist so einfach auch, wenn man dann so einen miesen Tag hat und sagt, ach, immer noch nicht und ich muss immer noch alleine weiterkämpfen, dann weiß man, das sind nur Gefühle. Und dann mit so ein bisschen Lebenserfahrung weiß man, es sind einfach nur Gefühle. Und morgen kann wieder alles ganz anders sein.
Und was wünschst du dir für die Welt, jetzt gerade auch so mit dieser Corona-Zeit? Worin müssen wir Menschen uns verändern? Und wohin müssen wir uns verändern, deiner Meinung nach?
Ich glaube, wir müssten uns alle ein bisschen mehr zurücklehnen. Also zurücklehnen oder wie man im Englischen schön sagt, always stay loose, also immer schön locker bleiben. Diese Leichtigkeit, die Menschen oder der Menschheit zuzugestehen, dass alles auch mal sich verändern kann und dass man in diesem sich darauf einstellen, dass die Dinge anders kommen, als man sie erwartet und als man sie die Erwartungen eben nicht zu hoch zu schrauben. Gleichzeitig, wenn ich eben ich muss immer wieder auf mein Tanzen zurückkommen, weil ich da mit den Menschen so das Herz auflade und sie mit so positiver Energie raus, dass sie dann auch nicht mit dem Stinkefinger dem Nächsten zeigen, sondern eben dann eben sagen, ja, du Armer und musst du so und ich helfe dir oder ich lade dich auf einen Kaffee ein. Ich glaube, so die kleinen Dinge, dass jeder für die anderen da ist, dieses Solidarische. Und das fand ich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wie gerade am Anfang, wie der Lockdown kam und man das Gefühl hatte, die Erde lehnt sich zurück und atmet tief aus. Und dieses Gefühl, was, glaube ich, alle empfunden haben, die auf einmal mit ihren Familien zu Hause waren und Zeit füreinander hatten, ohne zu hasten, das ist, glaube ich, etwas, was uns viel helfen könnte, um ein gutes Beieinandersein zu haben. Ja, natürlich gibt es viele Umweltsachen, weniger Fleisch essen.
Einfach. Bist du vegan?
Ich versuche viel vegan zu leben, aber mein Bruder ist Jäger. Ich esse gerne das Wildfleisch von ihm, aber es ist halt zweimal im Monat. Und ich glaube, wir müssen alle einfach viel mehr auf Fleisch verzichten und mehr darauf achten, wie wir mit der Welt umgehen. Mhm.
Ich war ja gestern zum allerersten Mal in deiner Tanzstunde Surya Soul. Mhm. Und ich muss sagen, dass es wirklich so ungewöhnlich ist, weil am Anfang denkt man, naja, gut, ob ich mich jetzt im Aerobic-Kurs bewege oder vielleicht in Salsa-Kurs gehe oder so, das kann ja nicht so unterschiedlich sein. Aber ich finde wirklich, dass diese Tanzform so frei auch ist, dass man sich selbst nicht irgendwie nachher so fühlt, oh Gott, das kann ich ja gar nicht, das sehe ich ja Mist aus, ja, so, also es funktioniert alles nicht. Und ich habe heute Morgen auch gemerkt, als ich aufgewacht bin, ich hatte übrigens fürchterlichen Muskelkater, da habe ich dann gemerkt, dass ich mal ein bisschen mehr Sport machen müsste, aber es war so ein schönes Gefühl, also es war anders, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo mal ganz, ganz anstrengend Rad fährt oder Ski fährt oder was auch immer. Es war irgendwie fast so, dass man nicht K.O. ist, sondern dass man so ein bisschen mehr Energie hat.
Genau,
und ich glaube,
das ist, was passiert. Es ist eben nicht das Fat-Burning-Programm oder eben dieses Auspowern, wo du deine Muskeln vollkommen übersäuerst. Da würde ich dich auch gerne mal fragen, dein Muskelkater, den du hast, ist der doll oder ist er einfach nur, dass du merkst, dass du deine Muskeln spürst? Das ist eben so, dass du keine übersäuerten
Muskeln... Nur so ein bisschen habe ich so gemerkt, ah, da ist ein Muskel. Ja, also ja, ich sage jetzt mal, man spürt ihn wieder.
Das ist doch wunderbar.
Aber es ist nicht so, dass ich dachte, oh je Gott, ich kann mir gar nicht mehr laufen.
Genau, nicht die extreme Übersäuerung.
Absolut. Also ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr genossen und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
Ja, ja, das finde ich sehr schön, weil dass du diese Sachen sagst. Weil es ist ja so, dass es hier nicht darum geht, wer ist der Schönste, der Beste, der Tollste. Sondern es geht wirklich um das Reinfühlen in sich selber, neue Bewegungsabläufe spüren, die Gelenke in alle Richtungen bewegen. Es geht, was bei dieser Art von Tanz entsteht, ist eben auch eine Gelenksflüssigkeit, die gut schmiert. Das ist wie eine Schmiere, das nennt sich Synopia. Das ist was Wundervolles. Das klingt wie eine Götterspeise für die Gelenke. Und eben, es geht auf Körper, Geist und Seele. Und der Geist eben auch, weil du eben diese geistige Anregung hast. Du bist wirklich intellektuell teilweise auch gefordert, diesen kleinen Choreografien zu folgen. Und lernst eben neue Sachen, Koordinationen, die deine Gehirnhälften wieder besser verbinden. Du spürst deine Füße, je nachdem. Wir tanzen uns ja durch die 7 Chakren. Und meistens sind die Soma-Stunden, es gibt 3 verschiedene Formate davon. Es gibt Soma-Stunden, es gibt Spirit-Stunden, die rein frei sind, wo man dann nur Selbsterfahrungsübungen drin hat. Und dann gibt's noch The Dance of Yoga, also das sind getanzte Yoga-Stunden. Und in diesen Soma-Stunden, was wir gestern gemacht haben, ist es eben so, dass du in neue Bewegungsabläufe für dich lernst und das tut natürlich auch neue Wege in deinem Hirn freischalten. Und deswegen ist es auch zum Beispiel sehr gut, um danach wenn du dich danach konzentrieren musst und bei einer Sache bleiben, intellektuell oder du musst was schreiben, wirst du merken, dass du dich besser konzentrieren kannst.
Also für alle Zuhörer, die in der Nähe von München leben.
Bitte kommen.
Da kann man auf deiner Webseite, glaube ich, Himmelgrün?
Oder? Ja, Himmelgrün EU, weil ich überzeugte Europäerin bin.
Ja, Himmelgrün EU.
Und dann gibt es ein Passwort, das ist ganz wichtig, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Okay, das Passwort ist Prima Prana und da sind die beiden P's groß und alles zusammen. Prima Prana, Prana wie die Lebensenergie in Sanskrit.
Prima wie prima sein.
Prima Prana, genau. Weil ich auch immer finde, dass Humor wichtig ist.
Ah ja, und dann, wenn man dich dann eingeloggt hat, dann kann man sehen, wann du deine Stunden gibst.
Genau, und dann kann man mich kontaktieren. Ich habe dann so eine WhatsApp-Gruppe und da schreibe ich mal rein, wann getanzt wird. Und dann kann man sagen, ich komme nicht oder so. Eigentlich nur, wenn ich komme. Wenn man nicht kommt, muss man gar nicht sagen.
Also ich freue mich wirklich sehr, dass dann vielleicht auch noch mehr Menschen von diesem wunderbaren Erlebnis das mitnehmen dürfen, profitieren dürfen.
Ja.
Ja, die Zeit verging wie im Fluge mit dir. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du uns deine Gedanken und Gefühle erzählt hast, denn du bist wirklich eine große Inspiration für uns alle. Ich danke dir sehr.
Ich danke auch dir. Das war super. Danke.